Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcasts.
Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen. Als Direktor des Instituts für Mobilität und Autor von 15 Büchern sowie über 250 wissenschaftlichen Aufsätzen gehört er zu den führenden Köpfen im Bereich Smart Mobility. Er ist in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen Audi und Porsche beispielsweise und schraubt eben an neue Ideen zur Mobilität der Zukunft. Heute bei uns im Podcast steht er Rede und Antwort. Herzlich willkommen, Herr Professor Herrmann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, freue mich dabei zu sein.
Und das Thema, das wir heute gewählt haben, ist in aller Munde. Gerade sind Warnstreiks ausgebrochen bei Volkswagen, ist ein bisschen Druck auf den Kessel in der Autoindustrie insgesamt. Und wir wollen uns eben mit dem Thema Standortbestimmung und Herausforderung der deutschen Autobauer beschäftigen. Und dazu sind wir gespannt, was wir aus Ihrem kompetenten Munde hören werden. Bevor wir da loslegen, vielleicht ganz kurz geben Sie unseren Hörern und Hörerinnen so eine Vorstellung und einen Überblick über Ihre Forschungsarbeit.
Ja, wir befassen uns seit einigen Jahren, seit es das Institut für Mobilität in St. Gallen gibt, mit dem großen Thema der Mobilität in verschiedenen Dimensionen. Es geht um intermodale Mobilität. Wie können wir die verschiedenen Verkehrsträger miteinander verzahnen? Es geht um die Transformation der Automobilindustrie, um die Neugestaltung der Städte, um die Antriebswende. Also all die Themen, die wir so mit Smart Mobility oder Mobilitätswende umschreiben.
Dann gleich die erste Frage zum Thema Smart Mobility und E-Mobilität. Wie gestalten Sie Ihre eigene Mobilität? Klassisch oder visionär?
Ja, meine Mobilität ist intermodal. Das liegt aber auch an der Tatsache, dass ich hier in der Schweiz lebe. Ich fahre mit dem E-Scooter zum Bahnhof, nutze dann die SBB. Dann geht es vielleicht weiter, aber auch mal mit dem Bus oder mit der S-Bahn. Ganz verschieden. So bin ich sozusagen innerhalb der Schweiz unterwegs. Natürlich habe ich nach wie vor ein Auto, was ich insbesondere brauche, wenn ich Richtung München muss, weil da funktioniert die Bahnverbindung beim besten Willen überhaupt nicht.
Also die Bahnverbindung funktioniert, aber sie funktioniert holprig, habe ich festgestellt.
Ja, also man kann sich darauf gar nichts verlassen. Termine in München zu haben, funktioniert nur, wenn man ein Auto hat.
Und Sie fahren ein elektrisches Auto?
Nee, noch nicht. Das liegt daran, dass meine Frau Freude am Fahren empfindet und Freude an der Handschaltung. Und deshalb haben wir noch einen Handschalter, einen Mini. Aber ich habe schon durchgesetzt, der nächste wird ein E-Fahrzeug, ein E-Mini.
Ja, also E-Minis sind sicher zu empfehlen. Und überhaupt, die E-Mobilität hat sich ja doch jetzt so langsam wieder etabliert und man denkt drüber nach und die Delle scheint ein bisschen überwunden zu sein. Aber lassen wir uns erstmal das Thema Autoindustrie beleuchten. Man hat ja den Eindruck, dass der PS-Branche der Untergang droht, ja? Ist es wirklich so schlimm?
Ja, es ist sicher kein Untergang, aber es ist ein markanter Einschnitt, den wir erleben. Wir kennen ja nur diese 60, 70 Jahre in der Nachkriegszeit, permanenter Aufschwung, immer neue Rekordzahlen beim Absatz, beim Umsatz und beim Gewinn. Und jetzt kommt doch ein massiver Einbruch, der zu tun hat mit der Antriebswende, der zu tun hat mit den neuen Wettbewerbern, der auch zu tun hat mit der Veränderung von Städten, die immer weniger Fahrzeuge wollen. Also gibt es verschiedene Faktoren, die sozusagen gleichzeitig wirken und insofern sind wir schon in einer veritablen Krise.
Wird in Deutschland eventuell auch zu viel gejammert?
Ja, wir haben natürlich die Neigung, immer sehr schnell zu dramatisieren. Das ist wohl so. Aber ich glaube, wir müssen uns schon ernsthaft diesen Herausforderungen stellen. Die kann man nicht einfach nur aussitzen. Wir brauchen eine substanzielle Transformation in unserem Land. Weiter so, das wird vielleicht noch ein paar Jahrzehnte gehen mit staatlicher Unterstützung. Aber wir müssen uns wandeln.
Nun ist Autohaus ja auch ein Magazin für Autohändler. Das ist eben auch die obligatorische Frage, Welche Rolle spielt künftig der Handel hier in diesem Sammelsurium oder ist auch er in Gefahr, wenn die Autoindustrie sozusagen wankt?
Ja, der Handel kommt von verschiedenen Seiten unter Druck. Einerseits erleben wir bei einigen Herstellern den Direktvertrieb. Das könnte so weitergehen. Dann haben wir natürlich die Veränderung des Antriebs, was dazu führt, dass die Anzahl der Bauteile zurückgeht. Möglicherweise hat es auch zu tun dann mit weniger Wartungsarbeiten. Das Mobilitätsverhalten an solches ändert sich. Also insofern kommen da verschiedene Faktoren zusammen. Und ich glaube, Autohändler sind gut beraten, wenn sie denken oder versuchen, Szenarien zu entwickeln, jenseits der reinen Werkstattleistung, jenseits des reinen PKW-Verkaufs.
Wenn man beim Thema Elektromobilität bleiben. Ich habe ja gesagt, da ist der Schwung erst mal rausgekommen in diesem Jahr. Jetzt scheint sich wieder das Ganze da in die Richtung zu orientieren. Gleichzeitig aber sind die Gewinne eingebrochen bei allen Herstellern, nicht nur bei den Deutschen, vielleicht mit Ausnahme von Toyota. Dann kommen natürlich Wettbewerber auf den Markt. Die chinesischen Hersteller sind ja mit sehr vielen Marken schon vertreten. Sollen die Fahrzeuge günstiger anbieten? Wo sehen Sie die deutsche Autoindustrie gerade in diesem Bereich Elektromobilität aktuell?
Also wir haben sicherlich in Deutschland diese Elektromobilität lange unterschätzt. Ich kann mich noch erinnern, aber der seit vielen Jahren mit der Automobilindustrie zusammen, wie das alles belächelt wurde, als die ersten E-Fahrzeuge auf den Markt kamen. Man hat immer gedacht, dass der Verbrenner überlegen ist und war sich natürlich auch sicher, im Zweifel schützt uns die Politik schon, wenn es ernst wird. Aber das geht alles immer nur begrenzte Zeit. Und von daher werden wir in dieses E-Zeitalter hineinkommen. Und da kommen wir nun massiv unter Druck. Wohlgemerkt, auch die Chinesen machen derzeit noch keine Gewinne. Aber ich denke, dass sie einen so langen Atem haben werden, dass sie zumindest mal das untere Segment, das untere Preissegment dominieren werden in absehbarer Zeit mit ihren E-Modellen.
Da man sich eben auf andere verlassen hat, war das der größte Fehler?
Ja, man war natürlich auch sehr stark. Ja, wir hatten ja eine Automobilindustrie, die heute würde man sagen, die systemrelevant war und ist. Und das heißt natürlich, dass man sozusagen die zentrale Bedeutung für das Land hat, was natürlich auch stimmt. Und vor dem Hintergrund war die Bereitschaft sicherlich nicht da, insbesondere in den Jahren zwischen, wenn man so sagen, 2005, 2010, sich substanziell zu verändern. Weil dort hätte man die Veränderungen durchführen müssen, damit sie heute auch zum Tragen kommen. Jetzt den Wandel einzuleiten, ist eigentlich schon viel zu spät.
Was macht die deutsche Autoindustrie so anfällig für externe Faktoren, also wie zum Beispiel subventionierte Konkurrenz aus dem Ausland oder andere Rahmenbedingungen? Oder gibt es nur strukturelle Schwächen?
Ja, wir haben grundsätzlich schon eine sehr, sehr starke Automobilindustrie. Allerdings kommen wir jetzt in ein Zeitalter hinein, wo einfach diese Kostenschere zu groß wird. Wir waren nie Kostenführer in Deutschland, aber wir konnten es immer ausgleichen durch höhere Qualität und andere sozusagen positive Faktoren. Und jetzt wird diese Kostenschere immer größer, insbesondere zu den Chinesen, die ja sagen, wir können Elektroautos zwischen 10.000 und 15.000 Euro auf den Markt bringen. Ich glaube, es gibt zwei Marken oder zwei Modelle in Europa, die unter 30.000 sind. Also das ist eine gigantische Schere, die sich da auftut. Und dann kommt natürlich dazu, dass Elektromobilität nicht mehr diese Finesse in der Ingenieurskunst darstellt, wie der Verbrennungsmotor, ja, wie dieser Verbrennungsantrieb mit allem drumherum. Ja. Also die Differenzierungsmöglichkeit geht in gewisser Weise ein Stück weit zurück. Die Fahrzeuge werden in vielerlei Hinsicht homogener.
Es gab ja mal den Spruch, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Trifft es auch unter Umständen auf die Autoindustrie zu? Fehlt da Agilität?
Ja, ich hätte gedacht, dass dieser Wandel noch schneller geht. Wir werden jetzt sehen, dass wir in einige Dekaden beide Technologien parallel haben werden. Aber vom Grundsatz her ist es schon so, dass im Moment die schnellen Chinesen den Deutschen erheblich Probleme bereiten. Nicht mal so sehr in unserem eigenen Land. Wir sehen ja, dass die Absatzzahlen der chinesischen Automobilhersteller noch nicht sonderlich groß sind. Aber wenn Sie an den chinesischen Markt denken, der zentral ist für die deutschen Hersteller, wo eigentlich die ganzen Gewinne der letzten Jahre herkommen, der ist schon massiv unter Druck. Und dort ist eine Dynamik drin, die ist kaum vorstellbar aus deutscher Perspektive. Jede Woche gefühlt kommt ein neuer Automobilhersteller auf den Markt, bringt irgendwelche neuen Gadgets. Ich gebe zu, einige verschwinden auch wieder, einige Gadgets mögen auch nicht bedeutsam sein, aber allein die Dynamik, die man da erleben kann, die ist schon sehr beeindruckend.
Was sind Ihrer Meinung nach die größten Versäumnisse?
Die größten Versäumnisse oder das größte Versäumnis ist, dass man in diesem Zeitraum, ich hatte es vorher genannt, so 2005 bis 2010, nicht den Wandel eingeleitet hat. Wir haben gedacht, es geht einfach weiter so. Wir waren erfolgsverwöhnt, wir waren stark, wir waren bestens vernetzt mit der Politik, mit wir meine ich jetzt einfach die Automobilindustrie, und haben nicht erkennen wollen, dass es da plötzlich externe Größen gibt wie China, die das ernst meinen mit der Elektromobilität. Die haben ja damals schon in ihren 5-Jahresplänen angekündigt, dass sie Weltmarktführer werden wollen bei der Elektromobilität, dass sie die Regeln des Spieles gedenken zu verändern, und das hat man ignoriert, das wollte man nicht wahrhaben und hat es im Grunde belächelt.
Ja, hat man nicht sogar die Chinesen noch mit technischem Know-how versorgt?
Ja, war ja auch teilweise gesetzliche Vorgabe, dass man diese Joint Ventures machen musste. Ich kann mich noch dran erinnern, Sie vielleicht auch, es gab mal den Landwind, das war das erste chinesische Auto in Deutschland, da sind wir davor gestanden und haben gedacht, das lernen die in 100 Jahren nicht, den Autobau. Aber muss man sagen, innerhalb von 10 Jahren sind die massiv vorangekommen, ne?
Es gab ja auch Brillians, die dann entsprechend auch sozusagen, ja, in Anführungszeichen verlacht wurden. Aber inzwischen ist das Lachen wahrscheinlich vorbei. Von Ihnen stammt der Satz, in Deutschland wollen wir alle irgendwie, aber irgendwie können wir dann doch nicht. An was liegt's?
Ja, wir haben, ich glaube, auf so einer rationalen Ebene ist uns völlig klar, dass dieser Wandel notwendig ist. Aber wenn es dann darum geht, wo fangen wir an, dann denken wir sofort in Besitzständen. Ne? Sie überleben das jetzt auch. Keiner will Rückschritte machen. Keiner will Einbußen machen. Keiner will sich im Prinzip verändern. Das fängt beim Mobilitätsverhalten an und hört natürlich auch beim Einkommen, bei allem möglichen anderen auf. Also wir sind schon irgendwie wie festgefahren. Das ist mein Eindruck, wenn ich auf Deutschland schaue. Irgendwie wissen wir, dass was passieren muss. Aber keiner hat die Kraft sozusagen zur Veränderung. So kommt mir dieses Land im Moment vor. Nicht nur bezüglich der Automobilindustrie, auch in vielen anderen Lebensbereichen.
Aber wenn Sie die Leute fragen, dann stimmen die Ihnen zu und sagen, genau so ist es, wir müssen was tun. Aber wer muss denn was tun? Jeder für sich selbst oder wo fangen wir da an?
Wir sind alle abstrakt betroffen. Wir wissen alle, dass wir die Umwelt schützen müssen, dass wir uns verändern müssen. Das ist allen irgendwie immer klar. Aber das ins eigene Verhalten zu übertragen, das ist schwierig, weil es ist uns irgendwie klar, dass wir aufgeben müssen. Ich glaube, das ist das Problem, dass wir sozusagen Abstriche machen müssen. Würde es nach oben gehen, würde es vorwärts gehen, ins Positive gehen, wäre natürlich eine Veränderung viel, viel einfacher zu bewerkstelligen, als wenn es jetzt sozusagen in Richtung Verteilungskämpfe geht, was wir derzeit erleben.
Muss es erst noch mehr wehtun, um sich zu verändern?
Ja, das war jetzt gerade mein Gedanke. Ich glaube auch, wir sind nicht an dem Punkt, wo wir sozusagen mit dem Rücken an der Wand stehen. Es geht ja noch gut. Die Automobilhersteller machen ja noch Gewinne. Ja? VW hat ja letztes Jahr noch riesige Gewinne gemacht. Es ist alles noch gar nicht so schlimm. Ja? Und viele Zulieferer kommen auch noch irgendwie über die Runden. Also irgendwie sehen wir Gewitterwolken, aber so richtig sind sie noch nicht da. Ne? Und das macht uns vielleicht doch noch ein Stück weit, will ich sagen, entspannt, aber beruhigt doch etwas. Ich glaube, die Anzeichen sind doch so stark, dass wir handeln sollten. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass wir ein politisches Umfeld haben, das diese Veränderung natürlich auch nicht unbedingt begünstigt und einfach macht.
Kann man davon ausgehen, dass sich sowas ändert, wenn zum Beispiel 2025 jetzt ein Regierungswechsel kommt?
Ja, ein Regierungswechsel mag schon wie ein neuer Aufbruch sein, das glaube ich sehr wohl. Ich fürchte nur, dass die Regierungsbildung ähnlich kompliziert wird wie in der vergangenen Legislatur. Es sei denn, es passt mit 2 Parteien, aber ich fürchte, wir kriegen wieder eine 3-Parteien-Koalition und dann sind wir sehr schnell wieder im Fingerhackeln.
Ja, das kann durchaus sein. Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Wir wollen ja auch positiv nach vorne blicken. Deswegen meine Frage, was kann denn jetzt passieren, dass die Autoindustrie möglichst schnell wieder Tritt fasst? Was muss passieren?
Also ich glaube, wir müssen oder wir, meine ich wiederum die Automobilhersteller in Deutschland, müssen uns Gedanken machen, wo gibt es Felder, auf denen wir wirklich mal einen Punkt machen können, wo wir mal vorankommen können. Wir rennen immer überall irgendwo hinterher, ne? Bei der E-Mobilität, bei der Batteriefertigung. Wir sind immer Zweiter, Dritter, Vierter. Und jetzt bräuchten wir mal ein Thema rund um diese Mobilität oder Automobilmobilität, wenn Sie so wollen, wo wir mal wieder vorne weg sein können, weil was wir im Moment machen, ist, wir bremsen ab, wir versuchen Kosten zu reduzieren, aber wir haben keine neue Erzählung. Es gibt nichts, was die Top-Manager den Mitarbeitern erzählen können derzeit, wo die Reise hingeht, wo wir mal wieder Weltklasse sind, wo wir wieder vorne dabei sind, wo wir mal wieder Margen, Erträge, Wohlstand erwirtschaften können. Diese Erzählung fehlt im Moment. Und ich glaube, wir müssen dringend dahin, um dann auch diese Schmerzen sozusagen der Veränderung aushalten zu können.
Das hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ja quasi vorgemacht, wie das geht. Könnte man, aber ich habe den Eindruck, dass es bei der Autoindustrie vor allem darum geht, Kapazitäten abzubauen.
Ja, in der kurzen Frist ist es so. Die Kosten müssen runter. Das sehen wir im Moment bei VW. Ich glaube, da führt auch kein Weg vorbei, weil die positiven Nachrichten wirken ja nicht von heute auf morgen, sondern erst in der Zukunft. Gleichwohl, trotz dieser Einschnitte brauchen wir diese positive Erzählung. Ich hatte mal gehofft, es könnte beim autonomen Fahren sein. Dass wir sagen, wir waren mal spitze, ich kann mich noch dran erinnern, in meiner Kooperation mit Audi 2010, 2012, wo die Audi-Fahrzeuge von San Francisco zur CES nach Las Vegas fuhren, der Audi fuhr da auf dem Pikes Peak hoch, da waren wir vorne dabei, das konnte kein Tesla und kein Waymo. Aber auch da haben wir Boden eingebüßt und können Dinge, das will ich gar nicht bezweifeln, aber die Umsetzung machen dann wieder andere.
Gibt es jetzt Beispiele aus anderen Ländern, die als Vorbild dienen könnten?
Ja, wenn Sie sich mal vorstellen, was in Israel passiert. Wir haben dort ein Mobility Valley, so wird es ja genannt, zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Ich kann jetzt nicht die aktuelle Zahl, aber vor einiger Zeit waren es mal 600 Startup-Firmen. Übrigens sehr, sehr viele Niederlassungen der deutschen Automobilhersteller, die dort zum autonom vernetzten Fahren arbeiten. Wir haben Oslo als Beispiel, eine Region, die sich komplett aufs autonome Fahren einstellt, die bis 2030 30.000 autonome Shuttles auf die Straßen bringen will, mit allen Konsequenzen für den motorisierten Individualverkehr. Also es gibt schon Beispiele, wo mutig Veränderungen angegangen werden, wo Modellstädte entstehen, wo Modelllandschaften entstehen, wo dann Biotope sozusagen daraus resultieren, wo neue Verbindungen zwischen Technologie und Mobilität entstehen. Aber bei uns ist das alles immer irgendwie so halb. Ja? Wir machen auch alles, aber wir machen es irgendwie halb. Wenn autonomes Fahren, dann machen wir irgendwo ein Shuttle, das fährt von A nach B mit 3 Haltepunkten. In der Zeit hat Waymo 250 Fahrzeuge in San Francisco auf die Straßen gebracht. Ja? Ich will nicht sagen, dass wir nichts tun, aber uns fehlt der große Wurf. Wir sind immer so halbherzig unterwegs.
Und dann schauen wir erst mal, ob da Unfälle passieren und dann reagieren wir erst drauf, wenn doch keine passiert sind.
Ja, genau. Und dass natürlich diese Technologien nicht hundertprozentig sicher sind, das wissen wir alle. Aber wir tragen in vielen anderen Lebensbereichen auch gesellschaftliche Risiken. Wir hatten Atomkraftwerke, wir haben Genmais, wir haben was weiß ich was alles, wo wir als Gesellschaft gesagt haben, da tragen wir Risiken. Und so ist halt bei der Mobilität auch. Da gibt es Restrisiken, auch beim autonomen Fahren. Da müssen wir uns halt drüber bewusst sein, dass wir die tragen müssen als Gesellschaft.
Nun wird ja auch immer als Argument dagegen verwendet, dass das Korsett an Vorschriften und Regelungen und Gesetzen eben auch zu stark ist.
Ja, es ist stärker. Ich hatte gerade vor kurzem eine Übersicht gesehen, Vergleich USA, Europa, China. Aber man versteckt sich natürlich auch sehr gerne dahinter. Also wir haben sicher die Möglichkeit, jetzt solche Verkehrskonzepte umzusetzen. Und wenn es dann im Detail Probleme gibt, dann glaube ich, könnte man die auch benennen. Aber ich bin nicht sicher, ob es immer nur an diesen Regularien liegt. Die mögen eine Rolle spielen, aber uns fehlt der Geist, uns fehlt der Wille zu dieser Veränderung. Das ist viel, viel gewichtiger.
Nun haben die deutschen Marken ja Mercedes, BMW, Porsche, Volkswagen etc. etc., Audi, die haben ja auch eine Heritage, die haben ja auch eine emotionale Bindung zu den Käufern. Die Leute fahren die Autos gerne. Wie ist es jetzt in Gefahr durch die Elektromobilität, durch die Mobilitätswende? Es ist künftig Tesla, the one and only?
Das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie nennen, weil auf den ersten Blick würde ich auch sagen, das sind so starke Marken, die müssten eigentlich überhaupt kein Problem haben, diese Irritation, wie ich es mal so sagen, oder dieses schlechte Wetter auszuhalten. Was wir aber in China erleben, ist ganz interessant. Da sagen junge Chinesen, diese von Ihnen genannten Marken, das sind die Marken meiner Eltern. Das sind die Marken, die für die alte Technologie stehen. Ich will jetzt Zika oder NIO oder irgendwas anderes, was im Prinzip Born Electric ist, das sozusagen das neue China oder auch das neue Selbstbewusstsein dieses Landes reflektiert und nicht diese ganze Heritage mitträgt. Und ich glaube, der Markt ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt sicher Segmente, wo eben der Mercedes und der Audi und so weiter, der BMW, als Marke noch strahlt, aber es gibt viele neue Segmente, die sagen, mit dieser neuen Technologie müssen auch neue Marken kommen. Und das konnte man auch in vielen anderen Bereichen, im Smartphone-Bereich konnte man das auch erleben. Motorola spielt dort auch keine Rolle mehr, da hat sich die Technologie verändert und dann kam halt Samsung und Apple. Und genauso ist im Automobilbereich auch. Also Heritage kann Belastung sein, kann aber auch Unterstützung sein. Im Moment sehe ich es eher als Belastung, denn als, denn als Rückenwind.
Wenn wir uns mal das Thema Automobil anschauen, dann ist es doch vor allem noch der Besitz, der das Verhältnis zum Automobil prägt. Wir stellen fest, dass in der E-Mobilität ja deutlich viel mehr Fahrzeuge neu und gebraucht geleast werden. Wir wissen dann, was es liegt, natürlich auch daran, weil das Vertrauen in der Technik noch nicht so gediegen ist. Allerdings kann man es schon als Trend bezeichnen, dass eventuell das Ganze hin zu weniger besitzen, sondern eben mieten, leihen, kurzfristig fahren etc., dass das eine Rolle spielt?
Also ich glaube, durch den Antriebswechsel als solches nicht, weil wenn wir vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor gehen, verändert sich das Fahrverhalten oder das Mobilitätsverhalten nicht grundsätzlich, außer dass man vielleicht ein bisschen anders laden muss. Muss man halt einen Kaffee mehr trinken, als wenn man tankt. Die entscheidende Wende würde kommen zum autonomen Fahren, dass man dann mehr in dieser Shuttle-Welt unterwegs ist, wo man halt dann per App dieses Fahrzeug bestellt. In der Zeit, wo ich beim Einkaufen bin, übernimmt das Fahrzeug eine andere Fahrt, transportiert andere Menschen und kommt dann irgendwann wieder zurück. Dort scheint mir eigentlich der Punkt zu sein, wo man vom Besitz zu Mobility as a Service, also zur Dienstleistung sozusagen, übergeht. Und das kann man durchaus sehen. Also ich hatte mit Waymo-Leuten schon gesprochen in San Francisco, die sagen, diese viele Fahrten werden als Pendelverkehr zwischen City und Bahnhof verwendet. Auch viele Leute, die eben kein Auto haben, nutzen diese Fahrdienste. Also da kann sein, dass man durchaus in so eine Mobilität als Dienstleistungswelt hineinkommt durch das autonome Fahren. Ich fände es auch wünschenswert.
Das kann ich nur bestätigen, was Sie sagen. Ich habe letzte Woche einen Vortrag gehört von der Imelda Labbé, ehemalige Vorständin Volkswagen, Vertrieb und Marketing. Und sie sagte auch, dass eigentlich, dass der Handel weiterhin existieren wird, bis es zum autonomen Fahren kommt, weil dann werden eben die Karten neu gemischt. Genau. Das ist aber eine weite Perspektive, oder?
Ja, das ist eine gewaltige Perspektive. Ich meine, die gesellschaftlichen und ökonomischen Effekte wären gigantisch. Ich kann jetzt die Zahl nicht nennen, aber ich würde sagen, wir würden mit 20% der Fahrzeuge alle Fahrten, die derzeit in Deutschland gemacht werden, abbilden können, wenn wir sozusagen von Mobility as Ownership to Mobility as a Service wechseln. Ja, das hätte natürlich eine gewaltige Wirkung auf die Anzahl der benötigten Fahrzeuge. Und das hat natürlich dann auch wieder Rückwirkungen auf die Hersteller und auf den Handel. Und deshalb glaube ich dann schon, ist es wichtig, dass dann Hersteller und Händler mehr in Services denken, dass sie sagen, ich verkaufe Meilen oder Kilometer bei uns und nicht unbedingt Fahrzeuge. Weil das könnte dann massiv rückläufig sein, wenn das eintritt, was die Vorständin sagte. Und das sehe ich im Grunde genauso.
Wenn man es mal anschaut, vor 2 Jahren waren die Abo-Modelle doch noch en vogue. Ja? Jetzt sprechen wenige davon nur noch. Wenn man es mal schaut, es gibt ja zum Beispiel NIO, die weitgehend nur auf Abo bieten, auch Leasing, aber nur auf Abo setzen. Aber in Summe ist das Thema doch noch nicht da, wo es eigentlich vielleicht hätte sein können.
Ja, das stimmt. Bei NIO kommt natürlich noch dieser Battery Swatch dazu, dass man dann möglicherweise die Batterie nur leiht und nicht mal kauft. Das ist noch eine Besonderheit bei NIO. Was Sie ansprechen, ist natürlich ein besonderes deutsches Phänomen. Also das Auto muss mir gehören, das ist schon etwas Deutsches. Also ich habe die Zahlen nicht ganz präsent, aber bei uns in der Schweiz und auch in anderen Ländern steigt Abo stärker an, als das in Deutschland der Fall ist. Es ist etwas Deutsches, das Auto besitzen zu wollen. Das muss man schon auch dazu sagen. Das gehört zur Wahrheit, ist nichts Schlimmes, aber das macht es natürlich schwer für diese neuen Modelle.
Die Individualmobilität, also einerseits wird unter Druck geraten, wird hinterfragt werden, aber andererseits, wenn man mal schaut, Luxusstrategie bei Mercedes, Ferrari verkauft seine Autos immer hochpreisiger. Ist das eine Zweiteilung oder wie hat man sich sowas dann vorzustellen künftig?
Ja, die Welt fällt uns da schon massiv auseinander. Das erleben wir ja bei allen Segmentierungsansätzen, dass die Schere massiv auseinandergeht. Wir haben da im oberen Segment natürlich schon eine Gruppe von Menschen, die lebt, wenn ich mal so salopp sagen darf, in ihrer eigenen Welt. Ja. Und da spielen dann all die Themen, die wir gerade diskutieren, Ökologie, Bewegung, dass man gut von A nach B kommt, das spielt natürlich in dieser Welt überhaupt keine Rolle. Da geht es um Luxus, da geht es um Freude und Spaß und was weiß ich was alles. Die funktioniert komplett nach anderen Regeln. Und deshalb glaube ich, dass es für diesen Markt da oben, da wird es immer genug Nachfrage geben, da wird es auch Anbieter geben, die soll es auch geben. Aber der ist so klein, wir müssen uns sozusagen mit dem großen Markt beschäftigen. Und darf ich noch eines hinzufügen zur Diskussion gerade eben. Wir haben natürlich in Deutschland auch eine Gesetzgebung, die den Fahrzeugbesitz in gewisser Weise unterstützt. Ja, wenn wir mal an die ganzen Firmenfahrzeuge denken, die steuerlich gefördert sind, Dieselprivileg und was weiß ich was alles. Also wir fördern natürlich auch den klassischen Absatz in unserem Land. Das wollte ich noch hinzufügen.
Gibt es da eine Perspektive? Ab wann wird es bröckeln? Wann vermuten Sie, dass so Mobilitätsdienstleistungen eine größere Rolle spielen? Oder ist das definitiv abhängig von der Entwicklung des autonomen Fahrens?
Also das autonome Fahren ist sicher ein massiver Beschleuniger. Aber ich erlebe auch schon jetzt graduelle Veränderungen, also dass vielleicht über das Thema Firmenmobilität etwas passiert. Ja, das ist ein Riesenthema in Deutschland, dass diese Fuhrparks überprüft werden, dass die Einsätze der Fahrzeuge optimiert werden, weil man nicht mehr 200 Fahrzeuge will, sondern nur 100 oder wie auch immer. Also da erlebe ich vieles. Wir sind auch in einige Projekte involviert, wo man versucht, diese Firmenmobilität besser zu organisieren. Wir hatten vor kurzem hier auch in der Schweiz einen Wettbewerb zwischen Firmen. Wie kann man den Pendelverkehr reduzieren? Typischerweise, jeder kommt mit seinem eigenen Auto an. Kann man da Wettbewerbe machen? Welche Firma am meisten CO2 spart im Pendelverkehr? Also es gibt da so kleinere Aktivitäten, das ist jetzt nicht in großem Stil und nicht flächendeckend, die zu einer graduellen Veränderung führen.
Wir sprechen ja jetzt immer von Fahrzeugen. Wie sehen Sie denn die Entwicklung bei den Flugzeugen und zwar in Richtung von Drohnen? Ja, da gab es ja auch gewisse Hypes. Es gibt sogar ein Auto von einem chinesischen Hersteller, das kann auch fliegen. Ich habe es zwar noch nicht fliegen gesehen, aber es stand wenigstens auf der Messe. Wird sich da auch was tun?
Also ich bin jetzt kein Experte für Luftverkehr. Vielleicht zwei Antworten. Also was Antriebe anbelangt, da erhoffe ich mir schon von den synthetischen Kraftstoffen, dass wir im klassischen Luftverkehr, zumindest was Antrieb anbelangt, CO2-Neutralität kriegen über die synthetischen Kraftstoffe. Zu den Drohnen. Ich kann das nicht wirklich einschätzen, aber mein Sohn hat eine Drohne, so eine Hobbydrohne. Und was ich sehe, was es hier für Regularien gibt, dass der mit seiner Drohne ja nicht in die Einflugschneise des Rettungshelikopters kommt, die ist nämlich bei uns so schräg überm Haus. Ja. Das sind Dinge, die habe ich vorher gar nicht bedacht. Und dann gibt es auch Privatsphären, die haben der hat immer so eine Kamera an der Drohne und könnte theoretisch in jedes Haus oder jedes Zimmer reingucken. Auch das soll nicht sein. Also da gibt es noch Themen, die vermag ich im Moment gar nicht zu überblicken. Ich sehe nur, was so Hobbydrohnen schon an Problem verursachen können.
Mobilitätswende und Autohaus, ich habe es ja angesprochen, dass dann eben sich dann wirklich was Extremes verändern wird, wenn dann das autonome Fahren Realität wird. Keiner kann sich dann momentan vorstellen, wird sicher erstmal Taxis geben, die fahren. Die Amerikaner machen es ja unter anderem vor. Was muss das Autohaus beachten, um da in Zukunft dabei sein zu können?
Also ich denke, das Autohaus muss sicher in Richtung Services denken. Ich meine, die Frage ist immer, wer bietet dann diese autonomen Fahrzeuge an? Ja, in den USA macht es jetzt Waymo, aber das könnten bei uns natürlich, können es alle möglichen Anbieter sein, das könnten Stadtwerke sein, das könnten Autohäuser sein. Es muss ja nicht jedes einzelne Autohaus machen, man könnte es ja zusammentun und könnte sagen, wir sind hier 5 Autohäuser, vielleicht sogar noch markenübergreifend in einer Region und jetzt bieten wir 20 autonome Taxis an. Könnte man sich durchaus vorstellen. Es können Rental-Firmen sein wie Sixt oder so. Also ich glaube, diese Autohäuser müssen vielleicht im Verbund, nicht jeder Einzelne, aber im Verbund Richtung Services gehen. Vielleicht auch stärkere Vernetzung dann mit anderen Verkehrsmitteln, weil der reine Fahrzeugverkauf, die reine Werkstattleistung, die könnte ich mir gut vorstellen, dass sie zurückgehen werden.
Aber faktisch ist doch so, dass diese Trends E-Mobilität, haben wir auch angesprochen, oder das Thema autonomes Fahren, wird ja diese ganze Industrie total verändern. Und zwar in Richtung, es werden weniger Leute gebraucht, es wird alles vielleicht auch langlebiger. Wie sehen Sie hier die Entwicklung?
Also es gibt hier einige Studien, ich glaube Fraunhofer und andere haben da schon Studien gemacht bezüglich der Veränderung. Die sind in der Tat gravierend. Aber es ist nicht nur negativ. Ich habe da Zahlen, ich kann es jetzt nicht genau aus dem Kopf rekapitulieren, die zeigen, wir brauchen enorm viel Arbeitskräfte im Bereich der Batterienfertigung. Also wenn wir in Deutschland mal oder in Europa Batterienwerke aufbauen, das sind einige Arbeitsplätze, die da neu entstehen. Es ist so, ja, Arbeitsplätze werden zerstört, ohne Zweifel. Das ist aber immer so, wenn wir technologische Veränderungen haben. Das war ja in der Textilindustrie war es so, im Schiffbau war es so, das haben wir immer. Aber wir müssen jetzt identifizieren, in welchen Bereichen können wir neue Arbeitsplätze schaffen. Und zum Beispiel jetzt bei Waymo, da in San Francisco, da gibt es ein Traffic Control Center, da gibt es Serviceleistungen, um diese Fahrzeuge dann wieder fahrtüchtig zu machen, wenn sie vielleicht nach 10 Stunden dann leer auf den Parkplätzen ankommen und so weiter. Also da entstehen schon auch neue Arbeitsplätze. Es ist nicht nur Downside, sondern es gibt auch eine Upside. Von daher wäre ich jetzt nicht so verzweifelt im Sinne von, wir gehen ein, wir gehen unter, sondern wir müssen jetzt einfach mutig nach vorne gehen und so wie es immer war, wir können den technologischen Wandel nicht aufhalten. Es werden sonst andere diesen technologischen Wandel betreiben, sondern wir müssen viel eher an der Spitze marschieren, um dann auch die neuen Arbeitsplätze bei uns zu behalten, die da relevant sind und die da neu aufkommen.
Ich glaube, gerade auch die Batterietechnik stellt ja Anforderungen ans Recycling.
Genau, Recycling, Circular Economy, die ganze Steuerungstechnik von Batterien, ja, was wir im Moment überhaupt noch nicht haben. Es gibt tausende von Arbeitsplätzen in der neuen Softwareindustrie. Sie haben jetzt Recycling angesprochen, nicht nur mit Blick auf die Umwelt, aber natürlich auch, im Hinblick auf Unabhängigkeit. Ja. Wir haben ja schon jetzt einiges erlebt, dass irgendwelche Transportschiffe im Suezkanal querstehen oder dass die Chinesen uns nicht mehr beliefern oder also alle diese Dinge werden dazu führen, dass wir das Thema Circular Economy sicherlich noch stärker betrachten müssen. Da gibt es auch schon einiges auch in der Automobilindustrie dazu.
Wird jetzt das nächste Thema werden? Über das Thema Recycling wird ja immer so, ja, wir machen es und wir machen es gut, aber ich glaube, wenn man mal sieht, jetzt ist ja gerade die Konferenz zu Ende gegangen, wo man sich über das Thema mit dem Thema Plastikproduktion und Plastikmüll beschäftigt hat. Man hat den Eindruck, eigentlich interessiert es keinen so richtig.
Ja, das ist in der Tat so. Es fehlt der Anwalt für dieses Thema. Jeder schiebt es so vor sich her oder der eine schiebt es zum anderen. Das ist in der Tat mein Eindruck auch. Ist natürlich auch schwierig, jetzt unter diesen, ich weiß nicht, wie viele Länder da vertreten waren, 150 Länder, da irgendwie einen Kompromiss finden, weil jedes Land hat seine eigenen Interessen und befindet sich auch in einer anderen sozusagen Realität. Ja, die einen, wie wir, sind besorgt um die Weltwirtschaft. In China will man erst noch richtig Gas geben, in Indien auch. Die wollen erstmal richtig noch Luxus erleben, was wir vielleicht schon ein Stück weit auch hinter uns haben. Also da gibt es schon noch Schwierigkeiten des Kompromisses. Gleichwohl, ich denke, wir müssen da vorangehen, Zeichen setzen, egal was die anderen machen, aus den genannten Gründen. Umweltschutz und Ressourcenunabhängigkeit. Ich glaube, beide Themen werden zunehmend bedeutsam für uns.
In diesem Jahr ist ja auch der Schweizer Markt etwas schwächer und ist rückläufig. Aber andere Frage in Richtung des Vergleichs. Kann Deutschland was von der Schweiz lernen, was Mobilität betrifft?
Ja, ich plädiere ja schon lange dafür, wir brauchen ein Sondervermögen für die Bahn. Man kann ja über die Bahn wahrscheinlich vieles Negatives sagen. Da mag auch vieles schiefgelaufen sein. Aber eines gehört auch zur Wahrheit. Die Bahn ist unterfinanziert. Ja, und es hat, glaube ich, angefangen damals, als man sie kapitalmarktfähig machen wollte, hat auf Investitionen verzichtet. Und die Folgen hat man jetzt. Das hat Weichen immer funktionieren, Oberleitung runterbrechen und vieles mehr. Und bei uns ist natürlich die Bahn in gewisser Weise das Rückgrat. Um diese SBB herum und die Privatbahn bilden sich dann die anderen Verkehrsträger heraus. Und ich glaube, das wäre schon notwendig. Das ist nicht gegen das Auto, sondern ich sehe das ja bei uns in der Schweiz, beides funktioniert gut zusammen. Und mein Plädoyer wäre ein Sondervermögen für die Deutsche Bahn.
Herr Professor Dr. Herrmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Danke.
Dank meinerseits.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größtem Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.